ist die Audioaufnahme. Moin! Hallo! Hier und am Video. Hallo! Endspurt! Endspurt in Alpha 1 jedenfalls. Wir sind im Ring ZI und wir haben uns mit den irreduziblen Elementen in ZI befasst. Mit der Frage zum Beispiel, welche Primzahlen, die wir aus Z kennen, im Ring ZI irreduzibel bleiben bzw. diese Eigenschaft verlieren. Und da werfe ich sie jetzt einfach wieder mitten rein in Nummer 8.3. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Wir haben uns schon angeschaut, dass die Primzahl 2 nicht irreduzibel ist in ZI, genauso alle Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen, und wir müssen uns noch die Primzahlen angucken, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen. Da sind wir gerade. Ich denke diesmal dran, hey, ich schalte um auf die Tafel. Unglaublich, aber wir kriegen es einfach hin. So. Und jetzt gucken wir uns diese Situation an. Wir wollen zeigen, dass P irreduzibel ist. Naja, P ist eine Primzahl, ist also definitiv nicht 0 und auch keine Einheit in ZI. Bei der Irreduzibilität geht es also nur noch um die Frage, ob wir interessante Teiler finden. Schreiben wir doch P mal als Produkt und nehmen, um auf einen Widerspruch zu kommen, an, dass die beiden Faktoren, die da stehen, beide keine Einheiten sind in ZI. Also, vielleicht schreibe ich nochmal hin, was ich gesagt habe. P ist weder 0. Keins von den beiden assoziiert zu P sein kann, wenn ich die nächste Gleichung hingeschrieben habe. Denn die soll die Eigenschaft haben, dass P ihr Produkt ist. So, und dann ist klar, wenn beide keine Einheiten sind, dann kann auch keins davon zu P assoziiert sein. Und jetzt legen wir los. Was haben wir an Instrumentarium? Na, wir haben sowas wie die Normfunktion im Ring ZI, die haben wir schon ein paar Mal sehr fruchtbar benutzt. Ja. Zum Beispiel, dass sie sich mit Teilbarkeit verträgt. Das heißt, wir können hier einfach mal die Norm draufwerfen. Dann haben wir auf der linken Seite die Norm von P, das ist P². Auf der rechten Seite haben wir die Norm dieses Produkts und das ist das Produkt der Norm mit Lemma 8.1 Teil A, glaube ich. Jetzt P Quadrat, P, und das ist mit, ich schreibe einfach mal 8.1 A, weil ich glaube, das ist schön. Die Norm von Alpha, mal die Norm von Beta, und jetzt haben wir ja plötzlich Teilbarkeit im Ring Z und sehen, naja, hier steht P Quadrat, das heißt, für die Norm von Alpha und die Norm von Beta gibt es jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir verwenden, dass der Ring Z faktoriell ist und dass wir die Teiler von P Quadrat dort kennen. 1 minus 1, p minus p, p Quadrat minus p Quadrat, das war's. Die Norm nimmt aber keine negativen Werte an, deswegen haben wir in Wirklichkeit nur 1 p und p Quadrat. So, kann es sein, dass eins von den beiden Normen den 1 hat und das andere p Quadrat? Nö, denn Elemente, danke fürs Kopfschütteln, denn Elemente mit Norm 1 sind Einheiten. Das geht also schon mal nicht. Das heißt, die Kombination 1 p Quadrat ist nicht möglich, sprich, die beiden Leute müssen beide Norm p haben. Okay, dann ist es so. Es bleibt nur die Möglichkeit, dass Norm von Alpha gleich P ist und Norm von Beta auch. Na gut. Okay, das ist erstmal kein Problem. Achso, ich sollte noch als Begründung dazu schreiben, dass wir auf diese Möglichkeit gekommen sind, weil die beide nicht Norm 1 haben können. Und da habe ich Lemma 8.1 Teil B verwendet. So. Und jetzt werden wir uns klar machen, dass das nicht geht. Tatsächlich können Primzahlen dieser Bauart, also das 3 beim Teilen durch 4, nicht als Normwert vorkommen. Und das Thema kommt heute in der Vorlesung nochmal.
So, woran liegt das jetzt? Alpha ist ja eine ganze gaußsche Zahl, also kann ich das schreiben als x plus yi und x und y sind ganze Zahlen. Dann ist doch jetzt p das gleiche wie die Norm von Alpha, das gleiche wie x plus y nach Definition unserer Normfunktion. Also ist jetzt p die Summe von zwei Quadraten. Aber wir haben es schon mal angeguckt, und zwar in einem Beispiel, ich glaube am Ende von Kapitel 6, wie Summen von Quadraten sich verhalten modulo 4. Wie war es nochmal? So eine Zahl kann ja modulo 4 zu 0, 1, 2 oder 3 kongruent sein. Quadrate sind nur zu 0 oder 1 kongruent modulo 4. Summen von Quadraten sind deswegen zu 0, 1 oder 2 kongruent modulo 4, aber garantiert nicht zu 3. Und das ist unser Widerspruch. Den haben wir also so ähnlich schon mal gesehen. Und dieser Widerspruch zeigt, dass es eben doch nicht sein kann, dass die Primzahl, mit der wir angefangen haben, kongruent zu 3 war, mod 4, beziehungsweise, dass, wenn das doch so ist, dass sie dann eben doch irreduzibel sein muss. Wir haben gesehen, dass interessante Teiler zu einem Widerspruch führen, wenn es darum geht, wozu die Zahl kongruent ist, mod 4. Okay, das war Lemma 8.3 und damit kommen wir zum letzten kleinen Zwischenresultat vor unserer kleinen Charakterisierung für irreduzible Elemente in CI. Das kleine Obst. Lemma 8.4. Wir gucken uns die Primzahlen nochmal näher an, die anderen, die nicht irreduzibel sind in ZI. Und wir sehen, dass die so eine schöne kanonische Zerlegung haben. Die sind nämlich ein irreduzibles Element mal sein komplex kombiniertes. Und so der Klassiker ist sowas wie 5. So 5 kann ich halt schreiben als 1 plus 2i mal 1 minus 2i oder 2 plus i mal 2 minus i oder so. Ne? Das kann ich mit all diesen Primzahlen machen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen und wir sehen jetzt, woher das kommt. Und dann benutzen wir uns den Halbteil. Das ist Lemma 8.4. Okay, so, sind Sie einverstanden? Schon weiter? Ja, wir wissen ja schon, dass die Primzahl, mit der wir hier anfangen, ja, die steht ja schon, ne, sei das nun, das heißt, ich habe mein P schon, und das ist jetzt selber nicht irreduzibel in ZI, das haben wir uns schon klar gemacht. Das war Lemma 8.3. Naja, ZI ist doch ein faktorieller Ring. ZI ist ja sogar euklidisch, also insbesondere faktoriell. Und auch wenn wir jetzt die Zerlegung in Einheiten und Irreduziblen von den ganzen Leuten noch nicht so besonders gut verstanden haben vielleicht, wissen wir zumindest, dass es die gibt. Und so eine Primzahl P ist definitiv nicht Null, hat also in unserem Ring ZI eine Zerlegung in Einheiten und Irreduziblen. Einverstanden? So, das ist auch keine Einheit, offensichtlich. Jetzt ist es auch nicht irreduzibel. Und ich schreibe einfach mal eine Faktorisierung hin, ohne zu behaupten, dass es eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzibel ist. Sondern das sehen wir dann gleich erst. Und jetzt schreibe ich aber P erstmal nur als Produkt. Das ist hier Alpha und Beta aus ZI. Beide kleine Einheiten. Und so. Ich könnte jetzt sogar Alpha schon irreduzibel wählen. Ich überlege, ob ich das machen möchte. Nö, das kommt gleich nebenbei raus. Beide kleine Einheiten und so. Das
Jetzt kommt der Trick von gerade im Prinzip nochmal, deswegen ist es gut, dass er da so steht. Wir werfen wieder die Norm drauf, sehen dann, dass wieder p Quadrat Norm von Alpha mal Norm von Beta ist. Wieder sind beide keine Einheiten, keins von den beiden kann Norm 1 haben, deswegen haben wir wieder Norm von Alpha gleich Norm von Beta gleich p. Diesmal haben wir keinen Widerspruch, so wie oben, weil die Primzahl diesmal kongruent zu 1 ist, Mod 4, das heißt, es geht, dass das die Summe von 2 Quadraten ist. Diesmal verwenden wir was anderes, und zwar Lemma 8.2. In Lemma 8.2 steht, dass ganze gaußsche Zahlen, deren Normwert eine Primzahl ist, irreduzibel sind im Ringzirkel. Und das wird hier offensichtlich gleich der Fall sein. Aha, wir kriegen also gleich raus, dass Alpha und Beta irreduzibel sind. Ich schreibe mal, jetzt ist wieder, einfach weil wir das gerade erst gesehen haben, jetzt ist wieder Norm von Alpha gleich p gleich Norm von Beta. Und mit Lemma 2 sind dann Alpha und Beta irreduzibel mit ZI. Das ist schon mal gut. Wir haben also jetzt herausgefunden, und ich habe es, glaube ich, vor ungefähr 3 Minuten gesagt, ich hätte bei der Zerlegung p gleich Alpha mal Beta auch schon voraussetzen können, dass mindestens eins davon irreduzibel ist, weil ich weiß, dass p irreduzible Teile haben muss in ZI. Habe ich nicht gemacht, kommt jetzt nebenbei sowieso raus. In Wirklichkeit haben wir jetzt so etwas Stärkeres. Wir haben, dass p sich schreiben lässt als Produkt von 2 irreduziblen Leuten. Aber gleichzeitig sehen wir doch auch an dieser Gleichung hier, dass p die Norm von etwas ist. Und Zerlegungen in Einheiten und Irreduzible sind eindeutig. Wir haben jetzt hier einmal p stehen als Produkt von 2 irreduziblen Elementen. Und dann haben wir hier aber gleichzeitig auch noch stehen, p ist die Norm von Alpha, also Alpha mal Alpha Stern, und die Norm von Beta, also Beta mal Beta Stern. Also müssen das alles bis auf Einheiten die gleichen Elemente sein. So, das schreibe ich jetzt kurz hin und dann sind wir fertig. Wieder bei den Zerlegungen. Stimmen die folgenden Zerlegungen von P bis auf Reihenfolge und Assoziierte überein? Zerlegung hier, Alpha mal Alpha Stern, ist so eine von der Bauart, wie wir sie behaupten. Wobei die Faktoren jeweils so sind. Und das war's. Wir haben jetzt ein Teil gefunden, Alpha, der irreduzibel ist und dessen Produkt mit den komplex konjugierten genau P ergibt. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr gezeigt, aber das war Lemma 8.4 und das war Trommelwirbel, die letzte Vorbereitung für die Klassifikation der irreduziblen Elemente. Die kommt jetzt. Also einmal atmen, kurze Vorfreude, wie wird das wohl aussehen? Naja, vielleicht haben Sie es ja schon gesehen in Ihren Notizen. Hier ist der Satz. Jetzt haben wir genug eingesammelt, wir kennen jetzt die irreduziblen Elemente von ZI und die sehen folgendermaßen aus. Da haben wir einmal das Element 1 plus I und seine Freunde, das haben wir gesehen als Teiler von 2. Dann haben wir die Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen, die bleiben in ZI irreduzibel und die und ihre Freunde sind eine weitere Art irreduzibler Elemente. Na, und dann gibt es noch eine dritte Kategorie und das Spektakuläre an dem Satz ist, dass der sagt, das war's, wir haben jetzt alle gesehen, es gibt nicht noch mehr. Die dritte Kategorie irreduzibler Elemente sind die irreduziblen Teiler von solchen Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen. Das ist die dritte Art irreduzibler Elemente. Die kommen also in 3 Geschmacksrichtungen. 1 plus i ist so ein bisschen, ne, außen vor, hat Norm 2. das sind seine Freunde, dann die Leute, die von Primzahlen herkommen, die beim Teilen durch P Rest 3 haben, und die Leute, die von Primzahlen herkommen, die beim Teilen durch P Rest 1 haben. Und jetzt schauen wir uns das an. In dem Satz steht, dass es eine Charakterisierung ist, das heißt, dass wir hier eine Liste stehen haben und das, was da steht, sind genau die irreduziblen Elemente von ZI. Da stecken zwei Aussagen drin. Die eine Aussage ist, alles, was da steht, ist irreduzibel. Die andere Aussage ist, das war's. Jedes irreduzible Element in ZI fällt in eine dieser drei Kategorien. Dementsprechend haben wir jetzt auch einen Beweis, zwei Aussagen zu zeigen. Und das ist nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt, weil wir schon so viel Vorarbeit geleistet haben. Wir können ja mal kurz drüber nachdenken, ob wir vielleicht im Wesentlichen sehen, dass alles, was da steht, wirklich irreduzibel ist. Teil A. 1 plus i und seine Freunde. Na, 1 plus i hat Normwert 2. Das ist eine Primzahl, alles das Ding irreduzibel und dann alle Assoziierten auch. Okay? Die Leute in B, na, das ist Lemma 8, 3. Wenn eine solche Primzahl irreduzibel ist, dann alle Assoziierten davon auch. So. Und dann haben wir noch Teil C. Na, aber das steht ja in Lemma 8, 4. Dass diese Leute irreduzibel sind. Ne? Da haben wir gerade gesehen, wo die herkommen. Die haben Normwert P. P ist eine Primzahl. Also muss ich jetzt nur so einen Satz hinschreiben oder zwei und dann war das die Einrichtung. Das sind die A bis C angegebene Elemente, irreduzibel sind. Sehen wir mit. Mit den Lemmata, mit den Lemmata, 2 bis 4. Denn für Teil A brauche ich nochmal einen extra Kommentar, denn die Norm von 1 bis 4 gleich 2 ist 1. So, das war also das für A mit Lemma 8, 2. Und 8,3 und 8,4 machen wir ganz neu. So einfach, das war eine Richtung. Jetzt schnappen wir uns umgekehrt ein beliebiges irreduzibles Element aus ZI. Wir nennen es Alpha und ich werde gleich kurz die Beweisidee erzählen und wie wir dann auf so eine Fallunterscheidung kommen und dann gehen wir einfach alles in Ruhe durch. Umgekehrt. Wir haben die Definition von Irreduzibilität. Dann können wir also was über die Norm von Alpha aussagen. Die Norm von Alpha wird jetzt nicht 0 sein und auch nicht 1, sondern mindestens 2 und eine natürliche Zahl. Also ist die Norm durch eine Primzahl teilbar. Gelobt sei der faktorielle Ring Z. Jetzt ist die Idee, dass wir uns das zunutze machen. Wir nehmen uns also die Norm von Alpha her. Die kann man als Produkt schreiben, Alpha mal Alpha Stern, das wird später noch wichtig. Dann schnappen wir uns eine Primzahl, die in Z den Normwert teilt. Wir haben gerade gesehen, warum das geht. Dann haben wir jetzt also schon Alpha mal Alpha Stern und eine Primzahl, die das teilt. Diese Primzahl lebt aber ja selber auch in ZI, fällt also in eine unserer Kategorien von Primzahlen. Wir erinnern uns, 2, Rest 3 beim Teilen durch 4, Rest 1 beim Teilen durch 4. Das sind unsere drei Primzahlgeschmacksrichtungen. Und je nachdem, welcher dieser Fälle eintritt, verhält P sich ja selber jetzt irgendwie in ZI. Wir können uns also einen irreduziblen Teiler in ZI von diesem P hier nehmen und dann gucken, je nach Fall, was es für Möglichkeiten für diesen Teiler gibt. Und das wird der Schlüssel sein. Dann werden wir herausfinden, was mit Alpha los ist. Das ist die Beweisstrategie. Ich fange jetzt an, den Anfang hinzuschreiben und dann gucken wir, auf welche Fälle wir. Unter anderem
Lemma
8, 1, Teil B, nämlich dass die Einheiten Norm 1 haben. Daher existiert eine Primzahl P. Wo drin steht, was wir für Teilbarkeitsbeziehungen haben. Wir haben jetzt schon P teilt die Norm von Alpha und das ist Alpha mal Alpha Stern. Das sollten wir uns irgendwie schon hinhoffen. Dann, gut, die teilt das. Jetzt habe ich vorhin ja dazu gesagt, P ist eine Primzahl, kommt aus Z, lebt also auch in ZI und dann gucken wir uns in ZI einen irreduziblen Teiler davon an. Den gibt es offensichtlich, denn P ist ja weder 0 noch eine Einheit in ZI, hat also irreduzible Teiler. Seit Wetter aus, ZI, ich glaube, ich habe heute schon dreimal das Wort offensichtlich gesagt, nur in dieser Vorlesung, das ist zu viel. Ich verordne mir jetzt ein offensichtlich Verbot für mich dieser Vorlesung. Sie dürfen mit mir schimpfen, wenn ich das trotzdem sage. Und es zählt nicht, wenn ich stattdessen offenbar oder sowas sage. Seit Wetter aus Z. Ein irreduzibler aus der I, ein irreduzibler Teiler von P. Jetzt haben wir also Beta teilt P teilt Alpha mal Alpha Stern. Wenn etwas etwas teilt, was etwas teilt, dann teilt etwas etwas. Das heißt, Beta teilt Alpha mal Alpha Stern. Beta ist irreduzibel, also auch prim, denn ZI ist ja ein faktoreller Ring. Beta teilt also jetzt Alpha oder Alpha Stern. Ja? So, jetzt gucken wir die verschiedenen Möglichkeiten von P an, um zu sehen, was Beta sein kann. Und irreduzibel die gleichen Eigenschaften beschreiben. Teilt also Alpha oder Alpha Stern, denn P teilt die Norm von Alpha und das ist Alpha mal Alpha Stern. Jetzt gehen wir zurück an den Anfang. Alpha war doch selber irreduzibel, das steht doch hier. Und dann ist Alpha Stern auch irreduzibel, das steht in Lemma 8.1. Jetzt teilt also ein irreduzibles Element, das geht nur, wenn die assoziiert sind. So folgt, dass Beta zu Alpha oder zu Alpha Stern assoziiert ist. Na, und umgekehrt. Sehr symmetrisch. Und jetzt versuchen wir einfach besser zu verstehen, was dieses Beta sein kann, und dann wissen wir Bescheid. Gucken wir, was Beta sein kann. Gehen wir mal im Kopf die Fälle durch und dann schreibe ich gleich nur hin. Erster Fall, P könnte 2 sein. Was für irreduzible Teile hat 2 in ZI? Na, die kennen wir. Man kann 2 ja schreiben als 1 plus i mal 1 minus i. Und das sind irreduzible Elemente, das heißt, das ist schon eine Zerlegung in die Einheit und irreduzible. Könnte also sein, dass Beta sowas ist. 1 plus i oder 1 minus i oder dazu assoziiert. Und dann gilt das gleiche für Alpha und Alpha Stern und wir sind in Kategorie A. Nächste Möglichkeit. P könnte kongruent zu 3 sein und 4. Wäre also selbst irreduzibel in ZI und dann ist Beta dazu assoziiert. Denn ne, irreduzibler Teiler von einem irreduziblen Element, dann sind Alpha und Alpha Stern halt auch assoziiert zu dieser Primzahl und wir sind in Fall B. Letzte Möglichkeit. P könnte beim Teilen durch 4 Rest 1 haben. Dann kenne ich eine Zerlegung von P in Einheiten und Irreduzible in ZI und zwar als irgendwas Irreduzibles mal das komplex Konjugierte davon. Das war Lemma 8.4. In dem Fall muss also Beta, wenn das ein Teiler von P ist,
dann so aussehen. Beta ist dann halt der ein oder der andere Faktor oder dazu assoziiert. Und dann gilt das Gleiche für Alpha. Alpha ist dann also ein Teiler von so einer Primzahl, die beim Teilen durch 4 Rest 1 lässt, und das ist Kategorie C. Das war's. Es steht alles schon vorher in den ganzen Lemmata. Es ging nur darum, auf die Fallunterscheidung zu kommen, sodass man die Eigenschaften von P benutzen kann. Und das schreibe ich jetzt hin. Auch wirklich so als 3 Fälle. Und ich bin jetzt mal ambitioniert und gucke, ob das hier hinpasst. Wenn nicht, dann gibt es ja noch eine 2. Tafel. Damit man die Fälle sehen kann, unterkriege ich das so ein bisschen. Erster Fall, P gleich 2. Dann ist Beta. Ich schreibe jetzt nur über Beta, aber wir haben ja vorher geklärt, dass es reicht, Beta zu verstehen, damit man Alpha und Alpha Stern versteht. P gleich 2. Dann ist Beta zu 1 plus i oder 1 minus i assoziiert. Und dann gilt das Gleiche für Alpha. Zweiter Fall. P ist Komponent 3 und 4. Dann ist P irreduzibel. Und Beta ist wie in P. Und hier verwende ich wieder Lemma 8 rein. Und dann kommt der letzte Fall. Jetzt müssen wir die Leute hinten sagen, ob man das da unten mal noch lesen kann. Geht das, wenn ich da unten jetzt schreibe? Ist erkennbar? Dritter Fall. P ist Komponent 1 mod 4. Dann ist Beta so, wie das in Lemma 8 4 stand. Das heißt, die Norm von Beta ist P und so weiter. Dann ist Norm von Beta gleich P wie in Lemma 4, Beta ist wie in Teil 10. Das sind die Schreibmöglichkeiten und das war's. Das heißt also, in dem Moment, wo man diese Idee hat, dass man anfängt mit der Norm von Alpha und einer P-Zeit geteilt und dann sich dieses Beta hernimmt, dann ist die Sache im Prinzip vom Tisch. Aber darauf muss man kommen. Und ich finde es nicht beliebig naheliegend, darauf zu kommen, so anzufangen. Aber interessanterweise ist das dann sehr natürlich, die Eigenschaften der Primzahlen reinzubringen und alles, was wir darüber schon wissen. Das ist auch der Grund, warum ich vorher diese technischen Lemmata mache, bei denen man sich nochmal mit den Primzahlen beschäftigt. Hier fließt es dann alles zusammen und man kann im Wesentlichen durch die Fallunterscheidung und die richtigen Zitate alles sofort ablesen. Das war unsere Charakterisierung für irreduzible Elemente im Ring ZI. Das bedeutet auch, und wenn Sie möchten, kann ich das in der Rückblickfolge zu Kapitel 8 dann auch nochmal ein bisschen genauer erklären. Das bedeutet, dass wir jetzt wirklich konkrete Zerlegungen hinschreiben können. Wenn Sie mir jetzt eine ganze gaussische Zahl geben, dann kann ich anfangen zu gucken, kann ich irgendwelche ganzen Zahlen rausfaktorisieren, irgendwas, was im Real- und Imaginärteil so drinsteckt. Dann kann ich mir so ein GGT in Z schnappen und den rausziehen und dann kann ich gucken, wie faktorisiere ich den in dem Wissen, wie sich Primzahlen in ZI verhalten. Und dann bleibt irgendwas übrig, dann gucke ich mir das halt an, rechne mal die Norm aus und schaue, was da noch so geht. Und am Ende wird dann eine Zerlegung stehen. Wir wissen jetzt genug. Wir wissen jetzt genug. Und das war vorher halt nicht so. Das wird der Schlüssel sein, um zu verstehen, wie man entscheidet, ob eine natürliche Zahl sich als Summe von 2 Quadraten schreiben lässt. Hier kommen wir zum wunderbaren 2-Quadrate-Satz von Fermat. Das ist jetzt die allgemeine Version dessen, was wir in Spezialfällen schon ein paar Mal in dieser Vorlesung gesehen haben, auch heute wieder. Ne? Summe von Quadraten können nicht Kongruenz zu 3 sein mod 4. Aber manchmal reicht das nicht, manchmal braucht man mehr Informationen. Und hier ist der Satz, der das klärt. Wir haben eine natürliche Zahl k, bei der wir gerne wissen wollen, ob man die als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Und um das zu entscheiden, brauchen wir eine Primfaktorzerlegung von k in den natürlichen Zahlen. Das heißt, die schreiben wir erstmal hin. Wir schreiben k als 2 hoch j mal Produkt über irgendwelche p's mit Exponenten e mal irgendwelche q's mit Exponenten l. Alles so, dass die ganzen Primzahlen dann paarweise verschieden sind. Und ich sortiere die Primzahlen, deswegen heißen die unterschiedlich,
je nachdem, was für ein Restgesamt teilen durch 4 haben. Die 2 ist außen vor, die steht da vorne, 2 hoch j, und dann kommen erst die Primzahlen p1 bis pn, das sind die, die beim Teilen durch 4 Rest 3 haben, und danach kommen die Primzahlen q1 bis qm, die beim Teilen durch 4 Rest 1 haben. Ich sortiere die also. Und wenn wir das da so stehen haben, das ist nur Vorgeplänkel, dann können wir entscheiden, ob k sich als Summe von 2 Quadraten schreiben lässt, und wir müssen nur gucken, was mit den Exponenten los ist an den Primzahlen, die beim Teilen durch 4 Rest 3 lassen. Der Rest ist egal. Interessanterweise. Wir sehen gleich warum. Genau dann, wenn an diesen Primzahlen die Exponenten, die da stehen, gerade sind, und zwar alle, und das schließt den Spezialfall ein, dass diese Primzahlen einfach gar nicht vorkommen, genau dann kann man k als Summe von 2 Quadraten schreiben. Heißt umgekehrt, dass eine einzige Primzahl, die beim Teilen durch 4 Rest 3 lässt und die dann mit ungeraden Exponenten vorkommt, alles kaputt macht. Dann geht es nicht mehr. Und wir sehen gleich warum. Der Beweis ist total transparent. Man sieht wirklich, was schief geht. Das ist ganz cool, das machen wir jetzt. Aber erstmal muss ich wischen. Das heißt, wir können jetzt mal kurz entspannen. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen neugierig sind, weil das hoffentlich so ein bisschen magisch aussieht, wie so funktioniert das. Aber ist ganz toll, man kann das gleich wirklich in ZI sehen, was da passiert. Im Ring ZI. So, machen wir ein bisschen Platz. Strategie zum Beweis. Wir haben hier ja auch wieder 2 Richtungen. Da steht genau dann, wenn irgendwas. Und hilfreich ist, wenn wir uns überlegen, dass die Fähigkeit einer Zahl oder die Eigenschaft einer Zahl als Summe von 2 Quadraten darstellbar zu sein, sich mit der Multiplikation verträgt. Das habe ich da Stern genannt. Und das Argument für Stern ist der Zusammenhang zur Normfunktion in ZI. Stern folgt, und ich sage gleich noch ein bisschen genauer wie, aus Lemma 1 Teil A. Denn da steht, dass die Normfunktion sich mit der Multiplikation verträgt in ZI. So, und hier kommt der Zusammenhang. Ich habe also jetzt 2 natürliche Zahlen, A und B, so wie es da steht. Und ich setze voraus, dass die sich als Summe von 2 Quadraten schreiben lassen, jeweils. Dann heißt das ja, dass die jeweils Normwert sind von irgendwelchen ganzen Gaußschen Zahlen. Das Produkt der Normwerte ist dann aber doch genau der Normwert des Produkts der entsprechenden ganzen Gaußschen Zahlen. Also gibt es für das Produkt auch eine, sodass es also auch eine Summe von 2 Quadraten ist. Das heißt, es steht einfach in Lemma 8.1 Teil A und folgt aus der Tatsache, dass Normwerte von ganzen Gaußschen Zahlen Summen von Quadraten sind. Okay, das war jetzt auch ein Stern, und die ist wirklich, wirklich nützlich. Was auch nützlich ist, ist folgende Abkürzung. Ab jetzt schreibe ich immer, beim ersten Mal werde ich es einführen, ich brauche eine Abkürzung für irgendwas ist Summe von 2 Quadraten, denn wenn ich das schreibe, ich immer so. Und es ist okay, das ganz oft zu sagen, und ich versuche, das unfallfrei hinzukriegen, aber ich werde an der Tafel eine Abkürzung dafür einführen. Irgendwas Kurzes, das mache ich dann gleich, wenn ich zum ersten Mal mehr hinschreibe. Beginnen wir doch damit, dass die Exponenten e1 bis en alle gerade Zahlen sind. Okay, gibt. Damit fangen wir an und überlegen uns, warum man dann K als Summe von Quadraten schreiben kann. Der Witz wird jetzt sein, dass wir diese Produkteigenschaft Stern benutzen. Das heißt, wir müssen uns nur die einzelnen Bestandteile angucken. Fangen wir vorne an. 2 hoch J. Das ist ein Produkt, nämlich von lauter 2en, falls überhaupt die 2 vorkommt. Also gucke ich mir nur die 2 an. Kann ich die 2 als Summe von 2 Quadraten schreiben? Ja, 1 plus 1. Fertig. Das heißt, 2 Potenzen sind kein Problem für uns. Dann kommt die interessante Primzahl, P1 bis Pn, die bewahre ich mir zum Schluss auf. Jetzt kommen Q1 bis Qm. Das sind Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen. Von denen wissen wir schon, dass sie sich als Summe von 2 Quadraten schreiben lassen, und zwar aus Lemma 8,4. Denn die Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen, lassen sich doch schreiben als irgendwas Irreduzibles mal das komplex Kombinierte. Aber das ist doch genau die Norm von dem Element, also eine Summe von 2 Quadraten. Das ist das Erste, was ich hinschreibe. Na, das Zweite. 2 Potenzen sind, und jetzt führe ich das ein, Summen von 2 Quadraten. Das ist meine Abkürzung. 2 Potenzen sind Summen von 2 Quadraten, weil 2 gleich 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist. Mit Stern. Das heißt, wir nehmen nur die 2, dann haben wir die Produkte mit Sternen, also alle 2 Potenzen. Und wir sind fertig. Dann habe ich als nächstes die Primzahlen Q1 bis Qm und die Potenzen dazu, also Q1 und L1 und so weiter, Qm, Lm. Kann man das noch lesen hinten? Auch die Indizes? Prima, dankeschön. Die sind auch Summen von 2 Quadraten und zwar mit der Macht 4. Fehlen uns jetzt noch die P's. Gucken wir uns mal eine solche Primzahl an, also P1, und dann haben wir da oben jetzt den Exponenten E1 stehen. Nach Voraussetzung ist der gerade, also 2 mal irgendwas, also ist das ein Quadrat. Und ein Quadrat ist auch eine Summe von 2 Quadraten, nämlich Quadrat plus 0 Quadrat. 0 ist erlaubt. Fertig. Der gerade Exponent löst das Problem für uns sofort. Das war die einfache Richtung. Hier ist noch nichts Wundersames passiert. Sei umgekehrt. K. Eine Summe von 2 Quadraten. Zu zeigen ist. Na, das ist nicht schön. So zu zeigen ist. Nicht viel schöner, aber etwas. Zu zeigen ist das. E1 bis En. Gerade sind. So, das werden wir gleich zurückführen, wir haben keine Wunder, auf Zerlegungen in Einheiten und Irreduzible im Ring ZI. So, wie kommt der Ring ZI ins Spiel? Na, da steht, hier steht unsere Voraussetzung, K ist eine Summe von 2 Quadraten. Dann kann ich das ja mal so hinschreiben, oder? Ich schnappe mir einfach 2 natürliche Zahlen, oder 0 ist auch erlaubt. Und zwar nehme ich, ich muss gucken, wie die heißen könnten, x und y. Jetzt eine Frage. Ich höre so ein bisschen Gemurmel. Habe ich irgendwas unterschlagen oder nicht? Dazu gesagt, okay. Seien x und y aus F0 so, dass k dann so kommt, wenn man lange genug mit ZI arbeitet, ist, dass man sowas sieht und dann denkt, x plus y mal x minus i. Also ich zumindest kann sowas gar nicht mehr anders sehen, sondern das läuft gleich so los.
Dann ist k die Norm von x plus y, was das gleiche ist wie x plus y mal x minus plus y. Und ich möchte jetzt schon verraten, worauf es hinausläuft. Ich möchte das spoilern, weil ich glaube, dass Sie dann anders mitdenken, wenn Sie das wissen. Wenn wir uns eine Primfaktorzerlegung von k angucken, in Z i, dann haben wir eine, die daher kommt, dass wir ja eine Primfaktorzerlegung für k in n haben, die da steht. Und dann könnten wir uns da halt angucken, wie die Bestandteile noch weiter zerfallen, gegebenenfalls in Z i. So, daher kommt irgendeine Zerlegung in Einheiten und irreduzibel im Übrigen Z i. Aber wir können noch eine zweite finden, eine, die anders motiviert ist und am Ende ja im Wesentlichen genauso aussehen muss. Nämlich hierher. Wir können das Element in Einheiten irreduzibel zerlegen und dann kopieren wir das quasi alles einmal und hängen komplexe Konjugationen dran. Dann kriegen wir eine Zerlegung für dieses Element, multiplizieren das und kriegen eine Zerlegung für k, die eben anders entstanden ist. Aber die müssen sich ja gleichen, bis auf Multiplikation mit Einheiten irgendwo.
Na, und da werden wir gleich sehen, was da mit diesen komischen Primzahlen, die 1 bis pn, passiert.
Greifen wir uns also mal eine Primzahl raus. Es reicht natürlich, wenn ich das für eine mache. Das heißt, ich schnappe mir jetzt einen Index von 1 bis n, nenne ihn i, dann habe ich so eine Primzahl pi, die kürze ich mit p ab, den Exponenten mit e und dann gucke ich mir an, was da los ist. Jetzt ein i aus 1 bis n. Fest, aber beliebig, das heißt, ich schnappe mir das irgendwie und wenn wir es einmal verstanden haben, dann ist es für alle klar. Und ich kürze einfach nur ab. P ist jetzt PI und E ist EI. Das heißt, ich kann K schreiben als P hoch E mal irgend so ein Gedöns, was noch übrig ist, in N wohlgemerkt. Und ich brauche einen Namen für das Gedöns. Ich nenne das R. Das ist jetzt der Anfang zu verstehen, wie eine Zerlegung aussieht in Einheiten und Irreduzible von K in ZI. Wir schnappen uns erst nochmal das, was wir aus Z haben, P hoch E mal irgendwas, was zu P teilhaftfremd ist. Und ich möchte jetzt gerne verstehen, wie diese Bestandteile ohne näheres Hinsehen sich in ZI verhalten. Denn die kleine Primzahl P ist ja eine, die beim Teilen durch 4 Rest 3 lässt. Das heißt, sie bleibt in ZI irreduzibel. Aber ich weiß nicht, also noch nicht, also eigentlich schon, aber wie P sich jetzt zu diesem R verhält, also ob die Teiler drin bleiben, da müssen wir kurz überlegen. Das heißt, wir zeigen jetzt, dass P und R auch in ZI Teiler drin sind. Und das machen wir so. Wie machen wir das? Na, ein gemeinsamer Teiler von P und R in ZI teilt ja beide und deswegen muss die Norm davon die Norm von beiden teilen. Also sei mal, ich brauche mehr Buchstaben, D vielleicht in ZI ein gemeinsamer Teiler von P und R. Der Normwert in ZI kenne ich, das ist immer einfach nur das Quadrat. Also von P Quadrat und R Quadrat in Z. Ja gut, aber die Teiler von P Quadrat in Z, die kenne ich. Das hatten wir heute schon mehrfach. Die sind, wenn ich jetzt nur die nicht negativen nehme, 1P und P Quadrat. Das heißt, dann müsste D als Norm 1P oder P Quadrat haben und das funktioniert nicht, denn das kann ja nicht R-Quadrat teilen, wir haben ja gerade gesagt, R und P sind in Z teilhaft. Das heißt, über die Norm können wir diese Eigenschaft verwenden. denn mit p und r sind auch p² und r² Teilbefreiungen. Das heißt also, wenn ich zählen möchte, wie oft p und dazu assoziierte Elemente in einer Zerlegung von k in Einheiten irreduzible im Ring ZI vorkommen, dann kann ich mir diese Zerlegung hier angucken und kann dann sehen, naja, hier vorne steht das PI mal und in dem anderen Teil R, egal wie der in ZI zerfällt, das wissen wir nicht genau, da kann jetzt nicht nochmal P vorkommen oder irgendwas, was dazu assoziiert ist. Das geht nicht, denn P und R sind in ZI teilbar. Insbesondere kommt kein zu P assoziiertes Element in einer Zerlegung von K in Z I, in einer Zerlegung von R, Entschuldigung, in Z I vor. Das heißt, die Anzahl, wie oft P da vorkommt, das heißt, die Anzahl der zu P assoziierten Elemente in so einer Zerlegung ist das, was wir vorne sehen, hier, nämlich E. Und dieses E, diese Anzahl, wie oft P und seine Assoziierten da vorkommen, das ist jetzt wichtig, denn das ist ja die Anzahl, von der wir uns überlegen wollen, dass die gerade ist. Das ist ja dieser Exponent. Wir wollen ja zeigen, E ist gerade. Und dass der gerade ist, also diese erste Überlegung war, dass E, was wir hier als Exponent sehen, ist, wie oft P und seine Assoziierten in einer Zerlegung von K vorkommen in ZI. Das war die eine Information. Die nächste Information, nämlich dass das eine gerade Zahl ist, die kommt aus der Darstellung auf der rechten Seite. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, wie wir da jetzt argumentieren werden. Jetzt, oder andererseits, erhalten wir eine Zerlegung in Einheiten irreduzibel, das schreibe ich jetzt nicht jedes Mal mit dazu, von K in ZI durch eine von X plus Y I und eine von X minus Y I. Siehe oben, das kommt aus dieser Produktdarstellung. Und das muss im Wesentlichen die gleiche Zerlegung sein, weil ZI faktoriell ist. Und jetzt überlegen wir mal, was passiert denn jetzt hier? Also, wenn der Exponent e an p 0 ist, dann ist das alles langweilig. Da gehen wir also mal davon aus, dass das p überhaupt unsere Zahl k wirklich teilt, dass man es also wirklich in der Zerlegung sehen kann. Naja, wenn man das p hier auf der linken Seite sieht, dann muss man es ja auf der rechten Seite auch irgendwo sehen, stimmt's? Es muss da irgendwo rumlaufen. Aber das ist doch ein Produkt. Und jetzt kommt's. Unsere Primzahl P bleibt in ZI irreduzibel. Das heißt, sie ist da prim. Das heißt, wenn sie ein Produkt teilt, teilt sie einen der Faktoren. Das ist der Witz, warum das hier die besonderen Primzahlen sind. Und warum wir nur die angucken müssen und die anderen nicht. Die anderen können sich aufteilen in irgendwas, was hier steckt. Und das dazu assoziierte, das dazu komplex konjugierte steckt, dann halt da. Das geht. Das geht bei diesen Ps nicht. Die müssen immer komplett in einem dieser Faktoren sichtbar sein. Also schauen wir. Insbesondere muss P das Produkt x plus y mal x minus y teilen. Teilt also einen der Faktoren und ich behaupte, es teilt beide. Und wir überlegen uns gleich warum. Teilt also mindestens einen der Faktoren. So, und jetzt teilt es beide. Warum? Ich weiß.
Moment halt, also an der Faktoren, da fehlt ein Argument.
Denn p ist prim in Zi mit Lemma 8,3.
Gefühlt müssen da so drei Ausrufezeichen hin, aber die habe ich jetzt nicht dahin gemacht, sondern gibt es ohne Worte. Ohne. So. Sagen wir, p teilt das. Dann steckt es da jetzt also drin als Faktor in einer zerlegenden Einheit mit Irreduzierung. Die transportiert sich aber ja zu einer von diesem Element durch komplexe Konjugation. Und unserem kleinen p passiert bei komplexer Konjugation so ungefähr gar nichts, denn es ist ja eine natürliche Zahl. Das heißt, wenn ich es hier sehe, dann sehe ich es hier auch. Jedes Mal, wenn p hier drin steckt, steckt es hier drüben auch einmal drin. Das heißt, wir sehen es da zweimal so oft wie in einem der Faktoren, deswegen ist e gerade. Ist das nicht schön? Seit p ein Teiler von x plus y i. Dann ist p ein irreduzibler Teiler, das haben wir schon geklärt. Und p gleich p Stern ist dann auch ein Teiler von x minus y i. Das heißt, p kommt in einer Zerlegung von dem Produkt doppelt so oft vor. Die Anzahl, wie oft p in einem dieser Faktoren vorkommt. Und das, man kann das wirklich, und ich mache das auch in der Prüfung manchmal, wenn Leute auf das kommen und ich nachher beweise die Frage, man kann das wirklich so richtig konkret ablesen. Man hat da so eine Zahl, sowas wie, keine Ahnung, 15, da kommt halt die 3 vor mit Vielfachheit 1, also mit Exponent 1 oben, das heißt, es verletzt die Voraussetzung da im Satz, die da steht, wenn man ihn in die eine Richtung liest. Und dann würde man jetzt denken, okay, dann muss ich doch irgendwie argumentieren können, warum ich das nicht als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Also probiere ich es doch mal. Angenommen, es geht doch, dann schreibe ich das so als Produkt. Jetzt muss die 3 in einem von beiden ja drinstecken, aber das geht nicht, denn wenn sie in dem einen drinsteckt, muss sie in dem anderen auch drinstecken. Also müsste ich wieder einen neuen sehen, aber wir sehen keinen neuen. So. Ich fand mich schon wieder zu doll. Ja, so ist das. Das ist der Satz. Wir sind jetzt fertig mit dem Beweis. Wir haben jetzt diese Art der Gleichung verstanden. Und damit haben wir einen wichtigen Gleichungstyp verstanden. Einen anderen haben wir uns auch schon mal angeguckt, wo so Quadrate rumsprangen und wo man dann vielleicht mit dem Gleichungssymbol was machen kann. Das kommt auch nochmal wieder. Aber ein Gleichungstyp fehlt uns noch. Das Gute ist, dass man dafür fast nichts an Theorie machen muss. Das können wir jetzt einfach hier am Schluss noch hinten dranhängen. Der letzte Gleichungstyp ist der. Ja, in der Vorlesung kann ich übrigens noch mehr davon. Ich mache nachher noch so einen kleinen Teaser. Aber der letzte Gleichungstyp ist der, der sich zurückführen lässt oder umformen lässt für die Analyse zu Kongruenzen. Und die besprechen wir jetzt. Und da steckt kaum Theorie drin. Das ist nur so ein bisschen Kongruenzrechnung. Deswegen können wir das einfach noch machen. Wir interessieren uns jetzt für Kongruenzen folgender Form. A und B sind ganze Zahlen. Und wir wollen wissen, ob es ganze Zahlen x gibt, derart, dass a mal x kongruent b ist, modulo irgendeiner natürlichen Zahl n, die halt vorgegeben ist. Das ist die Art von Kongruenz, die wir lösen wollen. Das heißt, uns interessiert, gibt es so ein x überhaupt? Und dann interessiert uns auch noch, wenn wir jetzt eins haben, wie dann die vollständige Lösungsmenge aussieht. Naja, und in diesem Lemma steht halt so ein Kriterium. Man kann das lösen genau dann, wenn jeder GGT von dem Vorfaktor a auf der linken Seite und dem n-Modulo, den wir rechnen, auch das b auf der rechten Seite teilen. Genau dann geht das. Und dann kann man auch die Lösungsmenge genau bestimmen, das steht da auch, wie das geht. Dann nimmt man sich nämlich einfach eine Lösung her, eine muss man irgendwie finden, und dann kriegt man die komplette Lösungsmenge, indem man sich so ein GGT schnappt und dann den Kofaktor in den n nimmt, den habe ich hier k genannt,
Und dann ist die eine Lösung plus k mal z die vollständige Lösung. So, da haben wir also ein bisschen was zu tun. Die Argumente sind alle relativ naheliegend, aber man muss halt alles einmal hinschreiben. Das heißt, es geht einmal darum, warum ist das lösbar, genau dann, wenn da irgendwas für die Teiler gilt. Und dann, warum ist die Menge, die da steht, genau die Lösungsmenge. Das ist das, was jetzt zu tun ist. Und wir werden später in einem Beispiel sehen, warum das genau unser Problem mit diesen Gleichungen löst, wo man ganzteilige Koeffizienten hat und zwei Variablen, die aber nicht quadratisch da stehen, sondern nur mit Exponent 1. Ja, das lässt sich darauf zurückführen, auf so eine Situation. Ja, da reicht aber der Tafelplatz jetzt nicht. Ein bisschen mehr brauche ich. Die Instrumente sind die üblichen. Wir schreiben irgendwas hin, formen so ein bisschen um, kürzen irgendwas. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade in ZI gemacht haben, ist das harmlos. Sie. Dann. Ich habe insgesamt vier Beweisteile gezählt. Zwei für die erste Inhalt-Anwendungsaussage und dann zwei für die Lösungsmenge, wo wir eine Gleichheit von Mengen haben und dann zwei Inklusionen zeigen. Jedenfalls habe ich jetzt vor, das zu machen. Dann beginnen wir damit, dass wir uns mal so ein BDT schnappen und ein bisschen Notation. Denn da steht ja, ist genau dann lösbar, falls jeder DDT irgendwas tut. Also nehmen wir uns einen. 2D. Ein DDT von A und M und Z. Und dann schreiben wir mal die Sachen so, dass man das auch sieht. Falls wir das mal auf B teilen. Gut. Ich möchte anfangen mit der Beweisrichtung, wenn D auf B teilt, dann ist die Kongruenz lösbar. Das ist jetzt mein erster Schritt im Beweis. Sei also D auch ein Teiler von B. Dass es dann eine Lösung wird und die werde ich jetzt einfach ganz konkret mit Ihnen basteln, eine Lösung. Dass D ein Teiler von B ist, heißt ja nach Definition von Teilbarkeit, dass man B schreiben kann als D mal irgendwas. Nehme ich mir das irgendwas her, nenne es E. Sei E auf Z so, dass D mal B B ist und dann benutze ich Satz 3.19. Z ist ja ein Hauptidealring, da kann man DDT immer als Kombination schreiben von dem einen und dem anderen. Und das machen wir jetzt. Weiter sein oder seien mit Satz 19. Wie, genau, das kann ich jetzt einfach hinschreiben, da steht ja alles im Satz, wie das geht. Und ich habe gesagt, dass das geht, weil Z ein Hauptidealring ist. Die Elemente heißen N. Oh nein, die heißen nicht N und M, die heißen R und M. Das ist ein ganz doofer Schreibfehler, da muss ich nachher gleich mal gucken, ob der im Buch ist. Weiter sein mit dem R und M aus Z so, das gilt. D gleich, wie habe ich es gemacht, R mal A. So, das setze ich gleich irgendwo ein, da gönne ich mir dann gleich Farbe. So folgt nämlich jetzt. Ah, das passt eigentlich gar nicht. Bin ich sicher. Lieber hier, lieber mehr Platz. So, B ist, nach dem, was da hinten steht, D mal E. Dann schreibe ich D so um, wie das da steht. Das heißt, da kommt jetzt Mut zur Farbe. Okay. Letzte Vorlesung. So. Ja, ich dachte, es sei noch viel krasser.
Farbe.
Okay. Ich habe auch nicht so fest aufgedrückt.
Ich hoffe, man kann sehen, dass das eine Farbe ist im Video. So folgt das. Das ist jetzt R mal A plus M mal N mal E. Das multipliziere ich einmal alles aus. R mal A mal E plus M mal N mal E. Und jetzt mache ich daraus eine Kongruenz, und zwar Modulo N. Denn eigentlich rechnen wir nur Modulo N. Von Modulo N fällt der letzte Teil einfach weg. Also Kongruenz zu, und ich schreibe es ein bisschen um, damit man es noch besser sieht. R mal E in Klammern mal A mod N. Das heißt, dass dieses R, fast hätte ich es gesagt, dieses R mal E ist jetzt eine ganze Zahl, die das löst. Denn die mal A ist Kongruenz zu E mod N. Das heißt, ich sage jetzt noch nichts über die ganze Lösungsmenge. Erstmal geht es um die erste Aussage. Wenn D ein Teiler ist von B, dann gibt es eine Lösung, und wir haben gerade gesehen, warum. Andere Richtung ist umgekehrt die Kongruenz lösbar. Ist etwa, jetzt brauche ich irgendeinen Buchstaben, vielleicht Y. Ist etwa Y, genau, eine Lösung. Y plus Z, so dass A mal Y bekommt, als B mit M gilt. Dann sehen wir, ja, schauen wir doch mal hin. Wenn ich mir jetzt einen Teiler hernehme, irgendeinen gemeinsamen Teiler tatsächlich, ich kann ja den benutzen, ne? Sei D ein GT von A und N, den kann ich weiter benutzen. Dann sehen wir, D teilt A und N. Ich weiß aber aus dieser Kongruenz noch was anderes. Ich weiß ja, N teilt A mal Y minus B. N teilt A mal Y minus B. Das heißt, D teilt jetzt A, also diesen ersten Teil hier. D teilt auch N, also die Differenz. Dann muss D auch B teilen. Dann sehen wir das wieder. N teilt das. Also teilt D auch, naja, erstmal minus B und dann B. In Z. Das war schon auf einer halben Tafel der Beweis für den ersten Teil. Dann müssen wir uns dann jetzt nur darum kümmern, wie die Lösung aussieht. Und dafür gebe ich der Lösungsmenge einen Namen. Sei, ups, nicht mit diesem Stückchen kreine. Sei. L die Lösungsmenge. Das seien jetzt alle Y aus Z, die das lösen. Das heißt, A hat Y und B und N soll gelten. Die Lösungsmenge, sehr kreativ abgekürzt, die Lösungsmenge soll das heißen, der Kongruenz in Z wohlgemerkt. Und jetzt zeigen wir, L ist genau x0 plus k mal z. Man braucht also so ein x0. Das nehme ich jetzt her. Das steht ja als Voraussetzung, wenn wir schon so eine Lösung haben für die Kongruenz, bla bla bla. Und dann steht dran mehr Notation, die nehme ich mir jetzt her. Mit der Notation aus dem Lemma bleibt zu zeigen. Das will ich jetzt nicht alles nochmal einführen. Da bleibt zu zeigen, dass L das gleiche ist wie x0 plus k mal z. Zwei Mengen, ein Gleichheitszeichen, zwei Divisionen. Los geht's.
Fangen wir an mit der Richtung, dass etwas aus x0 plus k mal z kommt. Ich glaube, so möchte ich anfangen. Genau. Sei zuerst.
Zuerst sei b aus der Menge x0 plus k mal z. Ich beginne jetzt also auf der rechten Seite und zeige, dass das Element links in L liegt. Dann brauche ich jetzt, damit ich das so schreiben kann, noch irgendwas aus Z. Sei Z aus Z. So
jetzt, dass es in L liegt, das Element, na, man liegt in L, wenn man das löst. Also setze ich das ein und gucke, ob es das löst. Okay. Dafür brauche ich, was brauche ich hier? A mal irgendwas Kongruent B, also fange ich an mit A mal diesem Element, A mal B. A mal B ist das gleiche wie A mal x0 plus k mal z. Das ist das gleiche wie A mal x0 plus A mal k mal z. So, irgendwann rechnen wir ja modulo n und wir wissen schon, dass a mal x0 kongruent ist zu b modulo n, weil ja x0 eine Lösung war ursprünglich mal. Also ist das schon mal gut. Und was ist jetzt noch damit los? Dazu müssen wir uns erinnern, wo die ganzen Leute herkamen. Es war doch d LGBT von a und n, das heißt d steckt als Teiler in a drin und d mal k ist n. Also ist d mal k durch n teilbar und dann auch a mal k. Das ist kongruent zu a mal x0, was kongruent ist zu b mal n, da n ein Teiler von a mal k ist. Und hier habe ich verwendet, dass d ein Teiler von a ist, deswegen ist d mal k ein Teiler von a mal k, also ist n ein Teiler von a mal k. Okay, ich habe verwendet d teilt a. Und das war die eine Richtung. Also ist G in L. Okay. Dann gucken wir jetzt andersrum. Es sei also umgekehrt irgendwas da aus der Lösungsmenge gegeben. Da brauche ich jetzt wieder einen Buchstaben. Y. Das fand ich schon gut, der Y aus L. Und dann müssen wir jetzt zeigen, dass man das schreiben kann als x0 plus k mal irgendwas aus z. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Gut. Wir wissen nur, dass a mal y kongruent zu b ist mod n. Das ist das, was die Information aus der Lösungsmenge L ist. Und um zu zeigen, dass y hier auf der rechten Seite liegt, genügt es zu zeigen, dass y kongruent ist zu x0 modulo k. Das ist ja dasselbe wie in dieser Menge zu liegen. Wir zeigen also, das schreibe ich jetzt zur Orientierung hin, damit wir uns nicht wundern, dass ich gleich Kongruenzen umforme. Wir zeigen, y ist kongruent x0 mod. So, da kann man nämlich jetzt irgendwie anfangen und dann was wegkürzen. Ich brauche nur kurz meine Notation. Genau. Wir wissen, na, einerseits kommt y aus L, deswegen wissen wir, a mal y ist kongruent zu b mod n. Wir wissen aber auch, weil ja x0 aus der Lösungsmenge kommt ursprünglich mal, dass a mal x0 kongruent ist zu b mod n, also kann ich hier weiter schreiben, a mal x0 mod n. Das hängt damit zusammen, dass nach Voraussetzung x0 eine Lösung der Kongruenz ist, das steht da. Das heißt, a mal x0 ist kongruent zu b mod n. Und das, was hier vorne steht, kommt daher, dass y aus der Lösung kommt. Und Kongruenz ist ja transitiv, ne? Wenn ich mehrere habe, modulo den gleichen, kann ich die immer so zusammenfassen. Das habe ich hier gemacht. Und wenn ich mir jetzt die linke und die rechte Seite anschaue, dann sieht das aus wie etwas, wo man versucht sein könnte zu kürzen. Allerdings müssen A und N ja nicht teilerfremd sein und deswegen ist Kürzen vielleicht erstmal keine gute Idee. Aber wir können ja die Idee im Hinterkopf behalten, dass wir gerne kürzen würden. So, das heißt, rechte und linke Seite behalten wir im Hinterkopf und jetzt formen wir so um, dass wir etwas sehen, womit man kürzen kann. Das machen wir folgendermaßen. Ich schreibe mal auf, nach Definition von Kongruenz ist doch n jetzt ein Teiler von a mal y minus a mal x0. Das kann ich hinschreiben und dann kann ich doch schreiben, n mal irgendwas ist diese Differenz. Dann gebe ich diesem irgendwas jetzt einen Namen.
nämlich z. Deswegen ist n mal z das gleiche wie d mal k mal z. Wie war das? N mal z ist d mal k mal z. Das heißt, d mal k mal z teilt jetzt diese Differenz. D mal k mal z teilt a mal x0, jetzt sehen wir das. Und diese Darstellung ist jetzt ein bisschen transparenter, an der sehen wir mehr als an der vorher, weil da jetzt plötzlich dieses d sichtbar ist. Und d war ja ein EGT von a und n. So fangen wir jetzt an. Und dann kann ich das sogar noch ein bisschen besser machen, indem ich nämlich bei a auch noch benutze, dass man das ja auch schreiben kann als, als d mal irgendwas. Dafür habe ich aber noch keinen Buchstaben. Das mache ich jetzt also so, dass es halt c mal d mal y minus x0, wobei a gleich c mal d ist, c aus z. Und das funktioniert bei d ein Teil davon aus, also gibt es so c, also kann ich das so schreiben und kann da einsetzen. So, jetzt habe ich das. D mal k mal z teilt c mal d mal y minus x0. Und da kann ich jetzt tatsächlich kürzen, indem ich das so schreibe, d mal k mal z mal irgendwas. Ah, nee, ist ja sogar gleich. Das ist ja nicht nur teilen, ist ja sogar gleich. Das heißt, das ist ja noch viel besser. Ich dachte, ich muss noch einen Schritt einfügen, aber nein. D mal k mal z gleich das. Super, jetzt kann ich gleich kürzen. Jetzt kann ich gleich kürzen. Und zwar mit, was brauche ich noch? Eine Sache brauche ich noch. Jetzt ist nämlich plötzlich egal, da steht jetzt eine Gleichung in z. Jetzt ist plötzlich egal, was mit n ist. Da stehen einfach nur ganze Zahlen, die in irgendeiner Art und Weise faktorisiert sind. Und in z darf ich dann immer kürzen, wenn das, was ich rauskürzen möchte, von 0 verschieden ist. Aus der Gleichheit, die da steht, folgt also durch Wegkürzen von d, dass k mal z das gleiche ist wie c mal in Klammern y minus x0. So, ich hatte die ganze Zeit n im Hinterkopf, aber für diese Gleichung ist es egal, weil ich da einfach in z kürze. Gut, dann schreibe ich das doch mal hin, bevor ich es wieder vergesse. Nun ist das so, da z nullteilerfrei ist, folgt durch Kürzen. Und das ist irgend so ein Lemma vom ganzen Anfang, mein Gefühl sagt 2.5, 2.5 Teil b oder sowas. 2.5 Teil b. Wenn man 2.5. Es ist eigentlich immer 2.5 oder 3.25, stimmt's? Das sind immer die Lemmata, die wir da verwenden in solchen Situationen. Folgt durch Kürzen. Das. Also, wo waren wir hier? Wenn das d wegfällt, bleibt dann k z übrig. Und hier bleibt c mal y minus x0. So, und jetzt möchte ich gerne darauf hinaus, dass k ein Teiler ist von y minus x0. Da reicht es, wenn ich argumentieren kann, warum k kein Teiler von c ist. Oder weil das die Teilerfunktion oder irgend sowas. Ja, aber das ist ja passt klar, Moment. D mal ein EGT von a und von n
Und A habe ich hier geschrieben als C mal D, das heißt C und K müssen ein Teil davon sein. Das ist Lemma 325 Teil C. Mit Lemma 325 C. Ich glaube, es ist auch wirklich das Lemma in Wirklichkeit C. Genau. D mal K mal N, das heißt K war der Kofaktor von unserem GGT bei N. Und C war der Kofaktor bei A, also ist es wirklich genau das Lemma. Sind K und C Teil von Z. Also ist K, weil es ja ein Teiler dieses Produkts ist, dann ein Teiler von Y minus X0. Und es gab eine Übungsaufgabe, in der man so in der Art argumentieren musste, die Ihnen jetzt vielleicht wieder einfällt. Davon. Das heißt, es ist nur Aha, wie gewünscht. Das war der anstrengendste Teil des Beweises, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe so das Gefühl, am Anfang dieses Lösungskriterium, das ist so ganz, noch ganz schnuckelig. Und dann die eine Richtung hier bei der Lösungsmenge auch. Aber dieser letzte Teil ist der, wo man, weil man eben nicht einfach so kürzen kann, nochmal ein bisschen mehr überlegen muss. Und dann hat man halt die Lösungsmenge. Und dann kann man es direkt anwenden in dem Fall, wo A und N Teiler fremd sind. Denn wenn man so eine Kongruenz hat, A mal X kongruent B mod N, und wenn dann A und N Teiler fremd sind, dann ist ja klar, dass jeder GGT B teilt, denn die GGT sind einfach nur 1 und minus 1. Sprich, in solchen Fällen sind solche Kongruenzen immer lösbar. Und dann kann man die Lösungsmenge auch wieder ganz einfach hinschreiben, denn alles, was wir vorher hatten an Notation, vereinfacht sich, wenn die GGTs nur 1 und minus 1 sind. Und dann habe ich da noch als Spezialfall aufgeschrieben, dass dann dieser Koeffizient A, der vorne steht, ein multiplikatives inverses Modulo n besitzt. Na, da kommt man drauf, indem man für b 1 einsetzt. Denn ein multiplikatives inverses Modulo n zu haben, bedeutet ja, dass es möglich ist, einen Kofaktor zu finden, sodass das Produkt 1 ist, Modulo n. Das ist ja dann so, als würde man die Elemente als Repräsentanten hernehmen, im Faktoring Z modulo n mal Z, so wie wir da multiplizieren wir die Repräsentanten. Und wenn das Produkt der Repräsentanten 1 ist, heißt es, dass die beiden Restklassen, die ich multipliziert habe, zueinander bezüglich der Multiplikation invers sind in unserem Faktor. Das ist also auch eine Möglichkeit zu sehen, dass irgendwas im Faktoring eine Einheit ist, indem man sich die Repräsentanten so anguckt. Ja, dementsprechend schreibe ich jetzt für Lemma 8.8 auch nur so ein Einzeiler oder Zweizeiler. Das ist ein Spezialfall. Multiplikativ invers zu A modulo n. So, ich würde sagen, ich wische jetzt noch mal eine Tafel für Anmerkungen zu dem, was jetzt noch kommt. Das ist jetzt im Wesentlichen Anwendungen und Beispiele. Das quatschen wir noch so ein bisschen durch. Und dann sammle ich ein, was Sie da noch so haben an Fragen und Wünschen, denn es gibt eine Rückblickfolge. Und da werde ich dann gerne alles noch ein bisschen vertiefen. Ansonsten haben wir es jetzt geschafft. Wir haben jetzt zu allen Gleichungstypen was gemacht. Warum genau das, was wir gerade besprochen haben, zu unserem Gleichungstyp passt, der noch fehlt? Das sehen wir im nächsten Beispiel. Also gucken wir mal. Ja, der macht 9. Beweist sich von selber. Wir haben eine Gleichung der Form x² plus p mal y plus a gleich 0. P ist eine Primzahl. Ja, und was steht da jetzt? Also die Frage ist, wann das ganzzahlig lösbar ist. Und wenn die Primzahl 2 ist, dann ist es immer ganzzahlig lösbar, denn man kann das in eine Kongruenz umformen, sage ich gleich noch was dazu. Und falls p ungerade ist, dann kann man das umformen zu einer Kongruenz, bei der man auf quadratische Reste kommt. Das ist also wirklich nur so ein kleiner Kommentar. Und das lasse ich mir mal gerne als Übungsaufgabe, das zu beweisen. Aber ich werde jetzt einen kurzen Kommentar machen, damit Sie nicht ganz allein drüber nachdenken müssen. Zulemma 8, 9. Ja, man guckt sich die Kongruenz an. X² kongruent minus a mod p. Darauf kann man es nämlich immer zurückführen. So, wenn p gleich 2 ist, dann ist also die Frage, ob diese beiden Sachen immer, also je nachdem, was a ist, wenn p gleich 2 ist, dann muss ich einfach nur gucken, ist a gerade oder ungerade, und dann kann ich hier für x entsprechend 0 oder 1 wählen. Das heißt, es ist immer lösbar. Und wenn p ungerade ist, dann kann ich das mit einem Legendre-Symbol formulieren. Denn dann muss ich ja einfach nur gucken, ob minus a ein quadratischer Rest ist mod p. Das heißt, ich schaue mir das Legendre-Symbol minus a mod p an. Das geht halt nicht, wenn p gleich 2 ist, dann ergibt es keinen Sinn. Und das kann ich ja ausrechnen, haben wir alles gemacht. Also gucke ich einfach nach. Und wenn ich da eine Lösung finde, dann kann ich rückwärts rechnen, das haben wir schon mal gemacht. Und wenn ich keine Lösung finde, dann ist diese Kongruenz nicht lösbar und dann kann auch die Gleichung nicht lösbar sein. Das ist es schon. Das muss man nur einmal ordentlich aufschreiben. Und es ist wichtig, dass Sie dieses Hin und Her zwischen der Gleichung und der Kongruenz quasi ordentlich im Kopf haben. Da gibt es ja die eine Richtung und die andere Richtung. Und wenn Sie dann wirklich mal gefragt werden in der Prüfung oder im Staatsexamen, dann schriftlich und argumentieren sollen, dann ist es immer wichtig, da ein, zwei Sätze zu hinzuschreiben. Aber da können Sie mich dann auch gerne nochmal fragen, wenn Ihnen nicht klar ist, wie ausführlich das sein muss. Dazu war ja auch unter anderem der Workshop da, dass man über solche Sachen reden kann. Und die Idee haben wir schon gesehen, deswegen hier kein ausführlicher Beweis, sondern wir gucken jetzt mal in unserem Beispiel, wie sieht das aus. Im ersten Beispiel, Teil A, da geht es um die Gleichung 6 mal x plus 10 mal y plus 15 gleich 0. Na, und nach dem, was wir jetzt gesehen haben, da stehen keine quadratischen Variablen, sondern x und y stehen da so alleine, alle Koeffizienten sind ganzzahlig, also kann man das ja mal ohne Kongruenz umformen und gucken, ob das ein Typ Kongruenz ist, wo wir was wissen. Und das ist hier so, die entsprechende Kongruenz ist 6 mal x kongruent minus 15 mal 10. Wir hätten das auch anders machen können, wir hätten auch sagen können, 10 mal y kongruent minus 15 mal 6, ne? Völlig egal. Es geht immer um die gleichen DGTs, die man sich da anguckt und bei denen man entscheiden muss, ob die halt noch irgendwas teilen. Hier gucken wir halt die 6 und die 10 an. 2 ist ein DGT, der teilt die 15 leider nicht und deswegen haben wir dann keine Lösung. Und dann kann es auch für die Gleichung keine Lösung geben, denn wenn man eine hätte, würde es ja auch zu einer Lösung für die Kongruenz führen. So, das ist also die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit sehen wir in B. Da können wir auch wieder auf zwei Arten das umformen in eine Kongruenz und ich habe mich jetzt dafür entschieden, auch wieder die erste Variable zu behalten und die zweite wegzuwerfen. Also auf, ich mache daraus also jetzt 12 mal a kongruent 24 mal 15 und dann gucken wir auch wieder, was sind die DGTs und ein DGT ist die 3 von 12 und 15 in Z und diesmal haben wir Glück, 3 teilt 24 in Z, also finden wir für die Kongruenz eine Lösung und dann kann man rückwärts rechnen, wenn man für die Kongruenz eine Lösung hat, dann bekommt man eine Teilbarkeitsbeziehung und kann dann also auch rückwärts für die zweite Variable eine Lösung berechnen. So, das mache ich dann immer einfach so ganz naiv mit einsetzen. Und in der mündlichen Prüfung wäre das so, wenn das da vorkäme, dass es dann einmal darum geht, was ist überhaupt eine Lösungsstrategie, also wie kommt man drauf zu entscheiden, ob das lösbar ist oder nicht. Und dann kann man da verschiedene Fragen stellen, also vielleicht sowas wie, wie kommt man jetzt wieder zurück, oder wie bestimmt man die vollständige Lösungsmenge der Kongruenz? Das haben wir jetzt auch gesehen. Das sind so die Möglichkeiten, was man da machen kann. Und da geht es mir darum, dass Sie einfach diese Verknüpfung herstellen können zwischen so einer Gleichung, die da so steht, und dem, was wir hier an Theorie entwickelt haben in der Vorlesung. Und genau beim letzten Beispiel, bei C, da steht jetzt eine quadratische Variable. Das heißt, da muss man irgendwie kurz schalten und überlegen, ja, könnte ich jetzt umformen zu einer Kongruenz und könnte die quadratische Variable wegwerfen, dann ist aber nicht so klar, ob, wenn wir mit unseren Methoden weitermachen, wie der gut zurückkommen. Bitte denken Sie gerne darüber nach, wie das laufen könnte. Das kann vielleicht auch mal eine interessante Möglichkeit sein. Ich habe mich hier entschieden, die quadratische Variable zu behalten, also das umzuformen zur Kongruenz 2 mal x² kongruent 14 modulo 11. Da habe ich jetzt mitgedacht, dass 11 halt eine ungerade Primzahl ist und dass ich dann mit den quadratischen Resten argumentieren kann. Da störe ich jetzt noch die 2, aber das haben wir auch schon gelöst, das Problem in dieser Vorlesung, das haben wir schon gesehen. Wenn wir mit 6 multiplizieren auf beiden Seiten, dann wird aus der 2 mal 6 eine 12, modulo 11 ist es 1. Das heißt, dann bin ich den Vorfaktor losgeworden. Und, oder ich könnte auch sagen, ich kürze die 2 weg, modulo 11, das geht auch. Das sind die Möglichkeiten. Und ja, dann kann man das mit quadratischen Resten bearbeiten, so wie wir das halt immer gemacht haben.
Damit haben wir alle Typen von Gleichungen gesehen, jedenfalls in dieser Vorlesung. Weitere Typen von schönen Gleichungen, weitere Ringe, in denen man dann solche Argumente machen kann, wie in ZI zum Beispiel, können Sie in der Vorlesung Zahlentheorie sehen. Nach derzeitigem Plan wird im Sommer Galois-Theorie gelesen, da mache ich dann Mittwoch nochmal Werbung für, und im darauffolgenden Sommer, also im Sommer, was haben wir dann, 25, da werde ich wahrscheinlich das nächste Mal Zahlentheorie lesen, und wenn Sie Lust haben, dann freue ich mich, da einige von Ihnen wiederzusehen. Das war Algebra 1. Das war viel, das war sportlich. Ich bin total beeindruckt, dass Sie alle so toll durchgehalten haben. Vielen Dank dafür. Danke für die munteren Gesichter, für die krasse Mimik, sodass ich zwischendurch auch immer gesehen habe, so, wie geht's Ihnen, kommen Sie mit, kommen Sie nicht mit. Ich bin da sehr beeindruckt von. Vielen Dank. Danke für die vielen Fragen, für die Rückmeldung auch zwischendurch, dass Sie mir gesagt haben, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Super, ich bin sehr begeistert. Manche sehe ich ja Mittwoch noch oder Freitag in der Sprechstunde. Viele von Ihnen sehe ich in den Prüfungen. Manche dann hoffentlich auch später nochmal in irgendwelchen weiterführenden Veranstaltungen. Aber erstmal einfach nur danke. Es hat richtig viel Spaß gemacht mit Ihnen. Dankeschön. Danke, ich mache gleich alles aus. Kommen Sie dann aber gerne und geben Sie mir noch Hinweise, was ich im Rückblick vielleicht nochmal machen soll, wo Sie noch mehr Beispiele brauchen. Ne? Jetzt muss ich ein paar Tage, kann ich noch Material liefern. Das mache ich sehr gerne. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen.